Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank.
Heute befrage ich Detlef Möller vom Sanitätshaus Stolle. Ahoi, Herr Möller.
Hallo, Herr Meyer. Schön, Sie zu hören.
Lieber Herr Möller, wie ist die Lage bei Bandagen, Einlagen, Prothetik und Bewegungsanalysen?
Wir haben immer gut zu tun, keine Frage. Es gibt ja etliche Menschen, die von unseren Hilfsmitteln profitieren, an Mobilität gewinnen und so weiter. Und Gott sei Dank haben wir auch wieder die Möglichkeit, mit allen unseren Patienten und Kunden Kontakt aufzunehmen, sei es in Kliniken oder auch zu Hause. Insofern, wir haben eine nicht einfache Zeit hinter uns, aber wir sind nahezu wieder auf gutem Niveau und ganz gut unterwegs.
Das hört man ja aus anderen Branchen nicht so. Also Hotel spricht von 30, wenn sie mutig sind, manchmal 40% Auslastung gegenüber dem Vorjahr. Gastronomie, ja, schon wieder mehr. Aber Sie haben mit Ihren vielen Sanitätshäusern ordentlich zu tun, weil die Leute jetzt keine Berührungsängste mehr haben. Oder weil viele Sperren wahrscheinlich im Kopf einfach jetzt auch schon gefallen sind? Oder wie erklären sich das?
Ja, einmal das. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch nach wie vor mit diversen Schutzmaßnahmen unterwegs. Wir tragen selbstverständlich Masken. Wir halten die Hygieneregeln ein. Wir sind mit Schutzausrüstung unterwegs, denn am Ende arbeiten wir wirklich direkt am Patienten und nicht einfach nur über einen Ladentisch, sondern der Patient entkleidet sich bei uns durchaus. Wir müssen dicht dran, wenn wir am Körper etwas messen wollen oder scannen wollen oder Gipsabdrücke machen wollen und dazu gehört natürlich dann auch die persönliche Schutzausrüstung. Das Ärgerliche daran ist einfach nur, alle möglichen werden mit Rettungsschirmen bedacht. Ja, ich bin vollkommen bei Ihnen. Da gibt es Branchen, die wesentlich stärker betroffen sind. Wir sind ja nahezu privilegiert in dieser Geschichte. Aber es werden uns immer wieder Kosten aufgebürdet und niemand fragt danach, wer das am Ende bezahlt.
Dann frage ich mal danach, wer bezahlt denn das am Ende? Ja. Nein, was meinen Sie denn jetzt für Kosten?
Naja, zum Beispiel Kosten für die persönliche Schutzausrüstung, die wir bei der Arbeit am Patienten brauchen. Wir können nicht durch eine Plexiglasscheibe mit dem Patienten kommunizieren schon, aber nicht, wenn es darum geht, Hilfsmittelmaß zu nehmen oder anzuprobieren. Dann ist der direkte Patientenkontakt notwendig und dazu braucht es die persönliche Schutzausrüstung und die zahlen wir alleine. Das geht alles von der Marge flöten.
Ja, ich habe mir ehrlicherweise noch nie darüber Gedanken gemacht, weil ich habe ja auch ganz wunderbaren Mundschutz hier, auch im Büro und so weiter. Bei Ihnen kommen aber doch mehr Kosten irgendwie wahrscheinlich zustande, ne? Was, ich weiß nicht, wie viel Verschleiß haben Sie? Sie werden Mundschutz wahrscheinlich täglich wechseln, Handschuhe und so weiter. Was kommt dann da so zusammen pro Mitarbeiter?
Pro Mitarbeiter ist es auf jeden Fall jeden Tag frische Einmalhandschuhe. Eine Einmalhandschuhe sagt ja schon das Wort, ne?
Ja.
Also wir arbeiten mehr als einmal am Tag am Patienten frische Mundschutze und wir verbrauchen auch etliche Liter an Desinfektionsmitteln, weil wir einfach auch große Sorgen haben, auch uns selbst zu infizieren. Natürlich zuallererst steht auch der Schutz unserer Patienten im Vordergrund. Aber ich habe auch große Sorge davor, dass einer unserer Mitarbeiter sich infiziert. Wenn dann das nach sich zieht, dass aus Quarantänegründen ein ganzer Standort geschlossen wird, das ist eine Geschichte, die möchte ich wirklich nicht haben.
Haben Sie so eine Forderung schon mal formuliert gegenüber der Politik? Also mir ist das ja nicht bekannt. Ich finde es einigermaßen einsichtig, oder?
Ja.
Weil ja tatsächlich vielen Branchen erstmal durch sehr viel Geld geholfen wird, berechtigterweise zum Teil. Das Problem für die Politik ist aber, glaube ich, auch ein bisschen, dass natürlich jeder immer erstmal hier schreit, ne?
Vollkommen richtig. Und es wäre ja durchaus auch immer wieder durchaus die richtigen bedacht, weil man muss einfach sagen, wenn man hört, was, wie Sie schon sagten, in der Touristik oder in der Gastronomie- und Hotelbranche los ist, Das finde ich wirklich dramatisch. Aber in der Tat, die Forderung nach dem Ersatz der Kosten für die persönlichen Schutzausrüstungen, die sind an die Politik adressiert, bisher allerdings ohne Erfolg.
Sie müssten doch einen engen Draht zum Gesundheitsminister haben. Das ist ja quasi Ihr Ansprechpartner. Gut, jetzt den kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht täglich anrufen einfach, ne?
Ja, es gibt einmal immer wieder Gespräche, auch unsere Verbände mit dem Gesundheitsminister, aber eben auch mit den diversen Politikern, die im Gesundheitsausschuss vertreten sind. Und da versuchen wir eben auch unser Anliegen zu platzieren. Es ist ja nicht nur das Thema Corona und die damit verbundenen Schutzmaßnahmen, die uns belasten. Es ist genauso ätzend und wirklich belastend, diese überbordende Bürokratie. Es wird immer von Bürokratieabbau gesprochen. Wir haben das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wenn Sie sich vorstellen, wenn wir ein paar Kompressionsstrümpfe abgeben wollen, füllen wir dafür mehrere Seiten Papier aus. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Also im Sinne zur Entsorgung der Kompressionsstrümpfe oder
nein,
die Sie verkaufen sozusagen?
Die wir verkaufen, genau.
Ja.
Okay. Wir müssen zum Beispiel dokumentieren, dass wir den Patienten beraten haben. Das ist einfach ein Grundbaustein unserer Leistung. Wir verkaufen nicht einfach nur eine Ware über den Ladentisch, sondern die Beratung ist ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und das ist in den Kalkulationen der Preise gegenüber den Krankenkassen ja enthalten. Und jetzt müssen wir es extra dokumentieren. Und das Verrückte, am liebsten hat jede Krankenkasse ihr eigenes Formular und der Spitzenverband Bund definiert nochmal extra 3 Seiten, die er empfiehlt. Es ist wirklich verrückt.
Für jeden Strumpf?
Verrückt. Ja, für jede Versorgung. Und nicht nur für jeden Strumpf, für jede Bandage. Und bei den Bandagen möchte dann die eine Krankenkasse nochmal ein anderes Formular haben und bei den Einlagen nochmal was anderes. Das ist einfach auch mit digitaler Technik nicht abbildbar. Und schon gar nicht vor Ort im Krankenhaus, wenn man 6, 7 Patienten zu vermessen hat, wenn man dann jedes Mal diesen ganzen Papierkram machen muss, das ist einfach der blanke Wahnsinn.
Okay, also Bürokratieabbau ist das eine. Wie gehen Sie denn grundsätzlich jetzt so als Unternehmer mit der Situation gerade so um? Also ich sag mal, in anderen Bereichen, wie auch im Kulturbereich, gibt es ja Solidaritätsaktionen. Damit können Sie ja grundsätzlich erstmal nicht rechnen, dass Ihre Patienten oder Kunden erstmal auf Vorrat Kompressionsstrümpfe kaufen oder wie auch immer. Aber wie sehen Sie denn die Rufe auch aus anderen Bereichen nach Hilfe entgegen der Tatsache, dass man als Unternehmer ja vielleicht auch mal mit Weitsicht irgendwie fahren muss? Wie ist das bei Ihnen? Wie kalt sind Sie da erwischt worden?
Es hat uns, wie gesagt, so kalt nicht erwischt. Wir sind ja durchaus eine der privilegierten Branchen, weil wir systemrelevant sind, weil wir weiterarbeiten durften. Sicherlich, es hat einen Knick in den Aufträgen gegeben. Wir haben 2 Monate kurz gearbeitet. Das haben wir seit Juli wieder auf normales Maß gebracht, haben aber dann auch dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter ohne Nettoeinbußen damit durch diese Krise kommen, weil ja auch persönlich da dann wieder Problemstellungen auftauchen, die man möglichst verhindern möchte. Denn am Ende wollen wir auch für unsere Kollegen ein guter Hafen sein, wo sie sagen, es ist gut, bei Stolle zu arbeiten, weil mir wird auch in solchen Situationen Hilfe zuteil.
Und wie haben Sie sich selber geholfen bzw. motiviert? Spricht man dann auch mal mit anderen Unternehmern und gibt es dann ein gutes Gefühl, dass es Leute gibt, denen es noch schlechter geht? Oder wie sieht Ihr Optimismus an der Stelle aus?
Das ist es immer, dass wir immer sagen, wir wollen mal noch ganz zufrieden sein mit der Situation, wie sie ist. Wenn wir auch noch nicht sicher sind, ob wir dieses Jahr eine schwarze Null schreiben können. Aber andere sind da deutlich stärker getroffen und am Ende sind wir dankbar, dass es so ist, wie es ist.
Ich glaube auch, dass es wirtschaftlich gesehen jeder froh sein kann, wenn er mit dem blauen Auge davon kommt und nicht auch noch auf 20% Rendite achtet. Genau. Kommen wir aber nochmal zur Politik zurück. Das eine ist ja die Bundespolitik. Wie sehen Sie denn die Hamburger Politik? Wie gut sehen Sie sich da vertreten, beziehungsweise auch das ganze Engagement im weitesten Sinne oder näheren Sinne? Gehören Sie auch zum Einzelhandel, ne? Und da gibt es ja auch hinreichend Aktivitäten.
Ja, schon, aber am Ende tangiert uns die Politik vor Ort relativ wenig, weil ja tatsächlich die meisten Entscheidungen, die uns betreffen, werden auf Bundesebene getroffen und gelten dann für die ganze Branche. Eben wie zum Beispiel diese Mehrwertsteuersenkung, die für uns wirklich nur Aufwand bedeutet hat, weil am Ende spart dadurch nicht der Endverbraucher in unserem Falle, sondern die Krankenkasse. Wir haben nur einen riesen Aufwand damit, das alles umzusetzen, aber am Ende haben wir da überhaupt nichts von. Und der Kunde auch nicht.
Naja, vor allen Dingen ist es ja auch wieder Bürokratieaufwand, die 3% wieder in irgendeiner Form anders auszuzeichnen oder auch nicht und am Ende das dann auszuzahlen. Wie machen Sie das denn? Haben Sie die Preise gesenkt oder ist es, ich habe das neulich in einem Modefachgeschäft gesehen, dass man dann hinten raus dann die 3% bekommt.
Naja, wir rechnen ja mit den Krankenkassen ab und insofern müssen unsere Software-Systeme entsprechend angepasst werden, dass in der Abrechnung mit der Krankenkasse eben ein geringerer Bruttopreis ausgewiesen wird. Und das ist das, was ich meine. Es kommt bei dem Endverbraucher kommt an der Stelle gar nichts an, weil für uns ist der Endverbraucher in dem Moment die Krankenkasse. Es macht eben nur einen enormen Aufwand, zumal wir ja auch Abrechnungsmodelle haben, wo wir Fallpauschalen kriegen für 3 Jahre für ein Hilfsmittel, wo wir uns fragen, was ist denn jetzt die richtige Mehrwertsteuer, die in dem Moment, wenn wir das Hilfsmittel abgeben oder die wir glauben, dass sie in 3 Jahren aktuell ist. Das ist schon, das sind eine Menge Fragestellungen, die im Raum stehen, wo man das Richtige tun möchte, um sich nicht auf anderer Seite in die Bredouille zu bringen und die auf der anderen Seite nur Aufwand bedeuten.
Ja, wenn man ganz ehrlich ist, also ich zumindest, haben Sie ja ein Geschäft, wo man freiwillig eigentlich erstmal gar nicht reingehen will. Ne? Also als Kind hatte ich auch Einlagen, fand ich dann auch nicht so richtig cool. Und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich weiß, okay, bald ist es soweit, aber ich versuche die Zeit noch vorauszuschieben, indem ich mir immer mal wieder Gedanken darüber mache, den Rücken zu entlasten und was weiß ich nicht alles. Machen sich trotzdem Gedanken darüber, wie Sie vielleicht auch jüngeres Publikum ziehen können? Oder ist meine Analyse komplett verkehrt und ich bin alleine damit?
Auf die Branche gesehen ist Ihre Analyse vollkommen richtig. Ich hoffe, dass wir mittlerweile im Großraum Hamburg ein bisschen anders gesehen werden, weil wir uns tatsächlich auch um die Menschen kümmern, die um die Alster joggen, Knieschmerzen haben und sagen, Mensch, irgendwas müsste ich mal dafür tun, dass ich ein bisschen besser das machen kann und meinen Hobbys besser nachkommen kann, wo es also nicht darum geht, erst krank zu sein, sondern einfach präventiv was zu tun oder eben Schmerzen, die bei längerer Belastung auftreten, zu begegnen. Und insofern ziehen wir durch auch unsere auf den Sportler ausgerichteten Spezialgeschäfte schon auch jüngeres Publikum an.
Also zum Optiker geht man wie selbstverständlich rein und macht möglicherweise einen Termin. Zum Sehtest, was würden Sie denn empfehlen für Leute ab 40? Ich habe jetzt gerade die schlanke 50 überschritten. Wann sollte man zu Ihnen kommen und was sollte man vor allen Dingen mal überprüfen lassen?
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir bieten an, Ganganalysen zu machen, weil eine ständige Fehlbelastung mit einer Achsfehlstellung in den Beinen oder in den Füßen führt am Ende zu verstärktem Verschleiß und führt im zunehmenden Alter zu Schmerzen. Und Verschleiß ist eben auch schwer, einfach wieder so wegzumachen. Und insofern ist es an der Stelle gut, präventiv unterwegs zu sein, mal, wie gesagt, eine Ganganalyse zu machen und machen zu lassen und an der Stelle sich mit Einlagen versorgen zu lassen, zum Beispiel.
Oder eine Ganganalyse kennt man ja eigentlich immer nur von der Polizei, ne, wenn die einen anhalten und gucken wollen, ob man noch gehen kann. Ja, aber ich habe Sie unterbrochen für den Fallenwitz.
Ja, die Art Ganganalyse ist natürlich nicht gemeint, aber es lässt sich schon sehr fein sehen, wie gesagt, wie die Achsenstellung der Beine ist und wie die Gangphasen sich gestalten. Das kann man wunderschön sehen. Dafür haben wir Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler, die das tun und die da auch ein hohes Know-how haben.
Ja.
Dann ist zum Beispiel auch die Dunkelziffer von Venenschwächen erheblich. Und das kann man sehr frühzeitig durch ein Screening sehen. Solche Screenings bieten wir auch immer wieder an und empfehlen dann, wenn sich Auffälligkeiten zeigen, dies mit dem Hausarzt zu besprechen. um dann möglicherweise mit Kompressionsstrümpfen, die heute nicht mehr wie die von Oma aussehen, nicht sondern so wirklich modisch sind, sich damit auszustatten. Erst recht, wenn es um lange Reisen geht, um lange Autofahrten geht oder was weiß ich, 12 Stunden Flugreise, wo man an der Stelle wirklich
gerade keiner mehr. Ne?
Ja, allerdings. Aber es geht letztendlich darum, so lange wie es geht, gesund zu bleiben und nicht erst loszulegen, wenn die Wehwehchen da sind.
Ja. Herr Möller, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl nach diesem Gespräch. Ich muss, glaube ich, einiges tun und melde mich gleich mal zur Ganganalyse bei Ihnen an. Ich bedanke mich recht herzlich für die Tipps und die Informationen und natürlich für das Gespräch und sage Ahoi und auf bald.
Auf bald. Machen Sie es gut, Herr Meier. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.